Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther, hier stehe ich, begrüßen Sie dürfen nach einer kurzen Urlaubspause des Hauptstadt-Insiders, den ich dennoch herzlich begrüße. Herr Luther, herzlich willkommen.
Lieber Herr Müller, vielen Dank für die Begrüßung. Optisch immer noch im Urlaub, auch leicht kleinkariert, bitte das zu entschuldigen, aber die Temperaturen ob des Sommers zwingen mich dazu, transpirativ entgegenzuwirken.
Ja, der Sommer kommt genauso überraschend wie jedes Jahr Heiligabend oder Geburtstag oder was auch immer. Herr Luther, wir haben den ersten Landrat der Alternative für Deutschland in Thüringen im Landkreis Sonneberg. Nachdem der nun mit Mehrheit von den Bürgern gewählt wurde, hieß es vom Landesverwaltungsamt Stopp. Jetzt müssen wir erstmal prüfen, ob wir den überhaupt mögen und ob der überhaupt Landrat werden darf. Also seine demokratische Gesinnung sollte überprüft werden. Der Mann war vorher Abgeordneter im thürischen Landtag, also kein unbeschriebenes Newcomerblatt, sondern ein seit Jahren in der Politik tätiger Mann, der Herr Sesselmann. Und heute nun kam die Bestätigung vom Landesverwaltungsamt, Herr Sesselmann von der AfD ist Demokrat und darf Landrat sein. Ist das ein Sieg für die Demokratie oder ein Sieg für die AfD?
So schwer mir die Antwort fällt, ein Ja und Ja. Natürlich ist es ein Sieg für die Demokratie, weil nach demokratischen Regeln mehrheitsbestimmt gewählt ist der Mann damit demokratisch legitimiert. Dass die Farbe nicht passen mag, weil die Partei durchaus eine zweifelhafte ist, das ist die andere Seite der Medaille. Das muss man natürlich entsprechend bewerten. Aber die Frage ist immer, und da streiten sich gerade die großen Parteien drum, warum das so ist. Und man kann natürlich nicht die Wähler verurteilen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Man muss alternativ, um das Wort zu benutzen, bessere Angebote machen.
Aber
Und
wäre
da
es nicht alternativlos gewesen, Herrn Sesselmann zu überprüfen, bevor er überhaupt zur Wahl antritt?
Das wäre sicher einfacher gewesen, aber man ging ja nicht von seinem Wahlsieg aus. Somit kann man erst nach dem Ergebnis, nachdem er demokratisch legitimiert ist, nachgucken, ob er denn auch regelkonform das Amt annehmen könnte. Würde er nicht gewählt werden, wäre der Verwaltungsaufwand ein unzulässig unnötiger.
Also ich bin ja bekanntermaßen auf der anderen Seite der Mauer aufgewachsen als Sie auf der, ja, genau, auf der anderen Seite. Aber ich versetze mich jetzt mal nach Thüringen, wobei ich ja Erfurt und Weimar als Städte sehr mag. Sonneberg kenne ich nicht. Wenn ich da jetzt Wähler wäre und hätte Herrn Sesselmann gewählt und hinterher würde mir jemand sagen, jetzt müssen wir den aber erstmal überprüfen, ob eure Wählerstimmen überhaupt richtig abgegeben wurden, weil es kann ja sein, dass der Typ uns gar nicht gefällt und dann darf der trotz eures Votums nicht Landrat sein. Stärkt das das Vertrauen in die demokratischen Prozesse der Wähler in Thüringen?
Ja, allemal, weil wenn ich alle Kandidaten vorher überprüfe und seien es 10, 20, 30 und keiner davon kommt zum Zuge, warum soll ich eine Überprüfung starten, die bis da noch gar nicht legitim ist? Hier handelt es sich um eine Überprüfung im Nachgang, die natürlich politisch intendiert ist. Wahrscheinlich wäre beim CDU, SPD oder FDP oder Grünen dieser Aufwand gar nicht getätigt worden.
Und beim Linke Kandidat?
Da hätte vielleicht die ein oder andere Oppositionskraft dann gesagt, jetzt lasst uns den mal überprüfen. Wahrscheinlich wäre auch nichts bei rausgekommen. Aber man hat eben alles versucht, was im Regularium, im Portfolio steckt, um zu gucken, ob man das ein oder andere nicht verhindern kann. Das passiert, ist ein legitimer Prozess und hat mit dem Rechtsstaat durchaus was zu tun. Man hat alle Regeln, die rechtskonform möglich sind, angewandt und am Ende festgestellt, ist jetzt so. Und jetzt muss er sich in den Mühen der Ebenen quasi bewähren, ob er in der Lage ist, dort nicht nur mit großen Parolen, sondern auch mit Taten irgendwas Sinnvolles umzusetzen, auf das die Alternative tatsächlich sich entweder entblättert und entblößt oder realpolitisch Farbe bekennen muss, um zu zeigen, dass nur dagegen sein nicht das eine ist, sondern auch dafür, das eine oder andere umzusetzen, durchaus ein anstrengender politischer Job ist.
Ist Ihnen ein anderer Fall einer politischen Überprüfung eines Landrates, eines gewählten Landrates bekannt?
Eines Landrates nicht, aber in den Anfang der 90er Jahren war es ein üblicher Prozess, dass im Osten Deutschland Parlamentarier, politische Verantwortungsträger, Staatssekretäre, Minister nach oder vor der Wahl überprüft worden sind. Das kenne ich aus der eigenen Familie, weil die Stasi natürlich immer noch ein drohendes Damoklesschwert war. Vielleicht hat derjenige irgendwie irgendwann irgendwo was auf dem Kerbholz, dank der Rosenholz-Dateien, die man ja über die Amerikaner hintenrum wieder bekam, war das Entblättern, Entblößen potenzieller IMs, also inoffizieller Mitarbeiter, so hieß das früher, aus dem Ministerium für Staatssicherheit durchaus möglich. Und der eine oder andere musste da schon dann entblättert und beschämt Farbe bekennen, dass er mit dem falschen System paktiert hat. Und in zwei Systemen profitieren ist durchaus schwierig.
Jetzt wird der Ruf, oder anders formuliert, ich will anders anfangen. Es gibt jetzt eine Diskussion, warum die AfD so stark ist. Sie hat jetzt seit längerer Zeit schon, seit wenigen Wochen in Umfragen bessere Werte als die SPD ist, also nach der CDU die stärkste Partei, hat die Grünen weit überholt und die FDP sowieso, die Linke auch. Und nun heißt es, ja, die CDU dürfe aber auf gar keinen Fall mit der AfD Gespräche führen und koalieren. Von einer Brandmauer ist da die Rede. Der frühere thüringische Landesvorsitzende der CDU und er sitzt jetzt im CDU-Bundesvorstand, Mike Moring. Manche werden sich vielleicht an den Namen noch erinnern. Er trug wesentlich zum Sturz von Annegret Kramp-Karrenbauer bei durch sein irrlichternes Verhalten. Er sagte nun, die AfD könne man mit der Linken nicht gleichsetzen und nach einer Wahl in Thüringen müsse man auch mit der Linken reden über mögliche Koalitionen oder weitere Zusammenarbeit. Man muss dazu wissen, in Thüringen gibt es eine Minderheitsregierung, geführt vom linken Ministerpräsidenten Ramelow, toleriert von der CDU. Nun also die Brandmauer nach rechts, aber der Parteitagsbeschluss, mit der Linken auch nicht zu sprechen und nicht zu koalieren, wird nicht nur in Thüringen ad absurdum geführt, sondern soll jetzt generell nicht mehr gelten, obwohl ein gegenteiliger Bundesparteitagsbeschluss, so heißt es richtig, noch nicht getroffen wurde. Wie ist das zu werten? Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Sie halten die Linke für nicht so gefährlich wie die AfD. Aber kann da eigentlich jedes Bundesvorstandsmitglied bei der CDU bestimmen, wo die Partei langläuft?
Na, bestimmt nicht. Auch in einem Bundesvorstand braucht man Mehrheiten und argumentativ klug zu sein und entsprechende Argumente vorzutragen, sich darüber auszutauschen und dann keine Mehrheiten zu finden, ist durchaus auch eine Diskussion wert. Mike Moring und Friedrich Merz habe ich letzte Woche Dienstag wieder getroffen. Beide waren wohlauf, beiden ging es gut und Mike Moring nach langer Zeit der Abstinenz wieder politisch lebendig zu sehen, ist durchaus gerade für Thüringen guter Prozess, dass dort wieder was passiert. Sie haben gerade Mike Moring in einem anderen Zusammenhang ein bisschen negativ erwähnt, in Sachen Kramp-Karrenbauer und Ende derselben als Bundesvorsitzende, die Schwierigkeiten, die in Thüringen vorlagen, bevor der linke Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt worden sind, sind allseits bekannt. Es gab nämlich interimsmäßig für wenige Minuten, Stunden, Sekunden einen Ministerpräsidenten der FDP. Das wiederum auch nur mit den Stimmen der AfD möglich. Und nach dem Desaster gibt das demokratische Regelwerk eben, wenn man das einhalten möchte, nicht viel mehr her, als dann zu sagen, was ist die Alternative zur Alternative. Deswegen auch diese Tolerierung, die eigentlich sonst ein absolutes Tabu, ein unmögliches Szenario ist, dass die CDU die Linke toleriert, wäre in keinem Handbuch demokratischer Struktur denkbar. Es sei denn, es ist Schlimmeres zu verhindern. Die Frage ist also, wie geht man realpolitisch mit den Dingen um, die da sind? Man kann Dogmen haben und kann sagen, okay, das ist jetzt so, aber dogmatisch Politik machen hat noch nie funktioniert. Realpolitisch zu reagieren ist schwierig. Man verliert dabei Gesicht mitunter, man verliert dabei auch Kontur. Aber wenn man sich bewährt, kann man beim nächsten Mal vielleicht einiges besser oder anders machen. Das klingt jetzt ziemlich banal und abgedroschen, aber welche Alternative gibt es, zumindest in Thüringen? Also ein schwieriger Prozess und man muss wirklich mit den Dingen umgehen, die vor Ort sind. Vor allen Dingen muss man die besseren Angebote machen, damit der Bürger, und der ist ja der Entscheider, der Souverän, der mit der Krone auf ist, der Bürger, der seine Entscheidung trifft. Und wenn der sein Kreuz da macht, wo er das will, weil er denkt, da ist okay, dann muss man entweder den Bürger anders politisch aufklären, dass er weiß, wo er sein Kreuz da macht und was dahinter steckt. Wir haben in Deutschland damit langjährige Erfahrung in diesen Prozessen. Ich denke nur an Weimar zurück. Dann gibt es wenig andere Alternativen im politischen Prozess, um wieder das Wort zu benutzen.
Also ich will nur darauf hinweisen, dass die CDU ja oder CDU-CSU ganz offensichtlich, in der CDU ganz offensichtlich nicht von der Schwäche der Ampelregierung profitiert, denn sie fährt bei zwischen 26 und 28%, während die AfD kontinuierlich, langsam, aber kontinuierlich wächst. Kommen wir zur oder gehen wir weg von der CDU und der AfD und kommen zur Ampelregierung, deren Performance, um es mal ironisch zu formulieren, wohl so ist, dass 3/4 der Bürger inzwischen die Arbeit der Bundesregierung ablehnen. Auch die Mehrheit der FDP und der SPD lehnen die Arbeit der Ampelregierung ab. Nur bei den Grünen sind die Zustimmungswerte zur Politik der Ampelregierung ein bisschen stärker, was mich persönlich verwundert, weil die Grünen ihre ganz großen Vorhaben bisher gar nicht durchgebracht haben. Jetzt ist es so, dass Herr Merz in drei Bundestagsdebatten, wenn ich das richtig zähle, darauf hingewiesen hat, dass das Sondervermögen der Bundeswehr nicht so verwendet würde, wie das zwischen der Ampelregierung und der Opposition aus CDU, CSU verabredet worden sei, weil die CDU, CSU-Bundestagsfraktion hat der Ampelregierung dort zur Grundgesetzänderungsmehrheit verholfen. Konkreter Vorwurf von Herrn Merz: Die 100 Milliarden werden nicht nur für die Anschaffung von fehlenden Rüstungsgütern verwendet, sondern auch für die Erreichung des 2%-Zieles, den die Bundesregierung schon vor, ich glaube, 10 Jahren oder so der NATO versprochen hat. Und die Bundeskanzler Scholz in seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar 2022 auch versprochen hatte. Herr Scholz sitzt dann immer auf der Regierungsbank, schaut Herrn Merz an, grinst schlumpfig, würde Herr Söder sagen, oder schüttelt den Kopf, mehr oder minder beleidigt. Nun hat heute das IFO-Institut eine Auswertung veröffentlicht, in der zu entnehmen ist, dass nur 50% des Sondervermögens in neue Ausrüstungsgüter fließen, 33% in die Erreichung des 2%-Zieles und der Rest in die Bezahlung von Zinsen. Also mitnichten wird das Sondervermögen für das verwandt, was der Bundeskanzler versprochen und seitdem immer wieder behauptet hat. Sind solche Dinge, die ja die Glaubwürdigkeit politischer Aussagen auch von hohen Repräsentanten der deutschen Politik in Frage stellen, nicht der wahre Grund, warum viele Bürger sich immer mehr von der Politik abwenden und wenn sie überhaupt noch wählen gehen, dann der lautesten, nicht der besten, der lautesten Oppositionspartei ihre Sympathiepunkte geben?
Ich gebe zwei Antworten. Die kurze ist ja, ja,
Super,
ja,
dann kann ich ja
ja.
gleich die nächste Frage stellen.
Wenn man den Zusammenhang verstanden hat, der dahinter steckt, und Sie haben gerade die ganzen Prozentzahlen gesagt, Sie waren am Anfang so freundlich, sagten, 3/4 sind mit der Arbeit der Bundesregierung, also sprich der Ampel, nicht zufrieden. Sie haben 2% unterschlagen. Es waren genau 77% bei der letzten Befragung, also gar noch mehr als 3/4. Somit ist das schon ganz schräg. Aber was Merz letztendlich anmahnt, ist völlig zu Recht, dass Panzer natürlich grün sind und zweitens mit Salatöl fahren können und damit das 2%-Ziel auch mit Leopard und Salatöl erreicht werden kann. Wir haben vorhin ganz kurz im Vorgespräch über Ironie und Sarkasmus gesprochen. Beides eignet sich wunderbar, um über Ampelpolitik zu reden. Beides ist aber nicht geeignet, lösungsorientiert zu diskutieren. Aber mehr als Sarkasmus kann man fast gar nicht mehr aufbringen. Und das ist genau das, was am Ende Ihrer Frage stand, wenn man das beobachtet, was dort passiert, das Desaster, wo man gar nicht Fachmänner und Fachfrauen braucht, um zu analysieren, was da alles schiefläuft, dann ist tatsächlich die Frage, was ist denn die Alternative, die sich anbietet? Viele sagen, 16 Merkel-Jahre waren lähmend und öde und die CDU hat abgewirtschaftet, jetzt muss man was anderes ran. Das ist die Ampel da. Man stellt fest, die Ampel funktioniert hinten und vorne nicht. Das ist keine Ampel, das ist Jahrmarktsleuchten, wenn das überhaupt noch als positiv geltend gemacht werden kann. Und das ist genau das Desaster, vor dem wir stehen. Die Alternative ist dann wieder das Wort, was ich gerade erwähnt habe, nämlich die Alternative in Blau, die noch nicht bewiesen hat, dass sie irgendwas kann, die mit viel Polemik und viel Gedöns von sich reden macht und die momentan das demokratische System tatsächlich so ein bisschen erodieren lässt. Die Frage ist, ob nach einer Sommerpause, ob irgendwie eine Bewegung in dieses politische System kommt, nachdem wir auch den Heizungsstreit durch einen einfachen Abgeordneten der CDU, gut, der war vorher Justizsenator, ist durchaus ein cleveres Kerlchen, Thomas Heilmann, ehemals Justizsenator in Berlin gewesen. der das Heizungsgesetz mal eben kurz vor der Sommerpause, was man noch durch den Bundestag peitschen wollte, in den letzten zwei Arbeitstagen, Sitzungstagen, kurz mal zu Fall gebracht hat. Worauf er persönlich gesagt hat, er ist darauf nicht stolz, aber wenn es so plump zu Fall zu bringen ist, ist es vielleicht sinnvoll, es nochmal zu überarbeiten. Also all die Performance, die wir sehen und erleben, medial freundlich begleitet, ist durchaus nicht geeignet, große Sympathien oder entsprechende Jubelstürme für die Ampel auftosen zu lassen.
Also freundlich medial begleitet, als die Ampel gewählt wurde, sagten Sie, Hauptstadtinsider, Jan-Peter Luther, in Berlin wären die Medien happy, dass 16 Jahre Merkel jetzt vorbei seien, es würde was Neues kommen. Man würde mit großer Erwartung, Freude, Neugierde auf das Neue schauen. Ich habe den Eindruck, jetzt gute anderthalb oder ein Dreivierteljahre später ist viel von der Anfangseuphorie auch in den Medien verflogen. Es gibt natürlich noch Zeitungen, die immer freundlich über die Ampel schreiben, die wahrscheinlich gar nicht mehr anders können. Aber viele gehen noch inzwischen sehr kritisch mit den Regierungsvorhaben um, auch mit Herrn Habeck, mit Frau Baerbock, wie sie alle heißen. Der Einzige, der noch gut wegkommt, ist Boris Pistorius.
Der mit den Panzern und dem Salatöl. Ja, ist wie es ist genau wie Sie es beschrieben haben. Mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Also man muss gar nicht Insider sein. Das reicht aus, das zu beobachten, was passiert. Weil hinter den Kulissen ist dasselbe, was man auch vorne beobachten kann. Es ist da nicht viel besser. Und die Komplexität der Themen, die wiederum gefordert sind, bearbeitet zu werden, ist, habe ich letztens so eine satirische Betrachtung gesehen, dass gerade die den Fachkräftemangel beklagen, die gar keine Fachkräfte sind. Also letztendlich mangelt es auch an Fachkräften im politischen Geschäft, um Dinge zu hinterfragen, Dinge zu verstehen oder Dinge zu erörtern. Habeck mag ein guter Schriftsteller sein, aber weder Roth noch Göring-Eckardt oder andere haben irgendeinen Abschluss, wo sie quasi mal Fachkraft gewesen sind oder bewiesen haben, dass sie tatsächlich was bewegen können. Und der Fachkräftemangel in der Politik ist, glaube ich, das, was man beklagen kann, weil die Fachkräfte, die es sind, die begeben sich nicht mehr in die Mühlen der Politik, sondern sagen, ich mache was Richtiges, was Solides, was Anständiges, womit ich was anfangen kann, als mich dort zu blamieren in einem Geschäft, wo viele von dem, wovon sie reden, nichts verstehen.
Das
Und das ist
Tragische,
teilweise, ja,
ja.
ist das Tragische. Wir hatten mal Fachleute in der Politik, das gibt es leider immer seltener. Und das ist vielleicht auch die Tragik des ganzen Geschehens, dass wir Theaterkünstler und Selbstdarsteller haben, die woanders nichts geworden sind und dann sagen, na gut, da werde ich halt Minister, wenn es denn sein muss. Gut, so plump ist es nicht. Es ist schon eine ziemliche Mühle, um dahin zu kommen. Aber das politische gegenwärtige Personal ist tatsächlich nicht die sogenannte Elite.
Das Tragische ist, dass Herr Habeck ja in Schleswig-Holstein bereits jahrelang Minister war. Also er ist, glaube ich, der einzige Grüne mit Ministererfahrung. Aber er ist anscheinend nicht in der Lage, ein großes Ministerium wie das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium zu führen. Herr Luther, ich bin offen gestanden nicht der allergrößte Fan von Frank-Walter Steinmeier. Finde seine Bundespräsidentschaft ein bisschen eigenartig, aber das ist jetzt nicht unser Hauptthema. Aber am Wochenende kam durch die Medien, dass Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, der überparteilich ist, dessen Parteibuch der SPD ruht und der sich normalerweise nicht in die Tagespolitik einmischt, in den letzten Wochen die Vorsitzenden der sogenannten demokratischen Parteien, so nennen sie sich selber im Bundestag, also CDU, FDP und Grüne empfangen hat und Bundeskanzler Olaf Scholz, nicht Carsten Klingbeil oder Frau Esken, sondern Bundeskanzler Olaf Scholz, mit denen über die aktuelle politische Lage zu reden. Der hat im Sommerinterview im ZDF angemahnt, dass die Ampelregierung eine bessere Performance liefern solle, weil sonst würden noch mehr Leute die AfD wählen. Ist das nicht ein Riesenalarmzeichen, wenn der Bundespräsident die aktuelle Bundesregierung auffordert, endlich bessere Arbeit zu leisten?
Es ist ein sogenanntes Paradoxon, um neben Ironie und Sarkasmus noch ein drittes Element der Unterhaltung zu erwähnen. Denn Frank-Walter Steinmeier war selbst jahrelang Mitglied der Bundesregierung als Außenminister unter anderem. Er war Kanzleramtschef bei Gerhard Schröder. Also er weiß, was das politische Tagesgeschäft erfordert. Wenn er wiederum quasi die nachkommenden Politgenerationen tadelt und abkanzelt, im wahrsten Wortsinne im Schloss Bellevue, dann ist das schon ein Zeichen, was genau das quasi macht. markiert, was ich vorhin angemahnt habe, dass zu wenig Fachkräfte im politischen Geschäft sind und Frank-Walter Steinmeier wahrscheinlich wirklich den Hals gestrichen voll hatte, die Jungs und Mädels einbestellt hat, um ihnen wirklich mal oberlehrerhafte Standpauken zu geben und dass man sich gefälligst an den Riemen reißen soll, um eben eine Performance abzuliefern, die dem Namen Bundesregierung auch gerecht wird. Ja, recht hat er, so banal es ist und so schwierig es ist, aber das ist, glaube ich, eine Maßnahme, die überfällig war und tatsächlich auch ein Zeichen nach außen. Wenn das passiert, wenn der sonst unparteiische Bundespräsident, der eigentlich nur die Gesetzesvorhaben der Bundesregierung abzuzeichnen hat, was auch mal verweigert wurde, aber wenn quasi der Bock zum Gärtner gemacht wird, dann donnert es im politischen Gebälk in Deutschland. Ich glaube, das ist eine Maßnahme gewesen, die durchaus beobachtenswert war.
Herr Luther, jetzt haben wir uns die Köpfe heiß geredet und das bei den Außentemperaturen. Man muss es einfach mal so sagen, wir sind zwei heiße Typen.
Ja, und das in der Sommerpause, wo alle anderen baden gehen, zumindest politisch, das ist schon ganz schön. Es gibt jetzt die sogenannte Stallwächter-Party. Das ist immer die Party am Ende des politischen Sommers, wo dann die Geschäftsstelle Baden-Württembergs, also sprich die Botschaft Baden-Württembergs in Berlin, die politischen Geschäfte übernimmt, solange die Bundesregierung im Urlaub ist. Und das Parlament ist ja auch nur pro forma im Urlaub. Ich glaube, es war Lammert oder war es Schäuble, der sagte, meine Damen und Herren Parlamentarier, Sie gehen in den Urlaub, nehmen Sie leichtes Gepäck mit und seien Sie immer erreichbar, wenn man Sie zurückbeordert und Sie Beschlüsse fassen müssen, müssten Sie das entsprechend tun. Wobei in Sachen Heizungsgesetz schon gesagt worden ist, das wäre kostentechnisch nicht wünschenswert und zielorientiert, die Parlamentarier 736, so fährt man noch nie, aus dem Urlaub irgendwie von den Malediven zurückfliegen zu lassen, um eine Abstimmung über ein nicht ausgereiftes Gesetz zu vollziehen. Also ich hoffe, so klug sind die Ampelianer, dass sie das zumindest im Urlaub jetzt lassen und vielleicht gut gekühlt und halbwegs erholt mit den Tadelung des Bundespräsidenten im Nacken sich im September an ein neues Geschäft wagen.
Also es war Herr Lammert, dem die Leichtigkeit der Sprache immer flott von den Lippen ging.
Ja.
Und ja, ich würde nicht auf die Malediven reisen, um da Urlaub zu machen, sondern zum Baggersee und ganz bodenständig. Das täte jedem Bundestagsabgeordneten, der eine Bahncard 100 neben einem üppigen Salär Diät genannt, zur Verfügung hat, sicherlich auch gut. Aber vielleicht wollen die auch nicht erkannt werden. Und im Berliner Freibad baden zu gehen, ist ja heutzutage auch eher eine Mutprobe als Erholung.
Zumindest an der Rutsche, wenn man sich mit migrationshintergrundsorientierten Menschen um die Reihenfolge auf der Rutsche streiten darf. Auch das wiederum ein Dilemma in Berlin, aber das wäre ein eigenes Thema wert.
Wir rutschen jetzt in den Feierabend und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, lieber Herr Luther.
Eine ebensolche, Herr Müller, auf dass das politische Geschäft sich ein wenig von uns erhole.
Thank you.